Als ich angefangen habe, in den 80er Jahren Buddhismus zu praktizieren, war das gar nicht so leicht, eine Buddha-Figur zu kriegen. Also ich hatte lange Zeit nur eine Postkarte auf meinem Schrein und keine Buddha-Figur, weil es damals kriegte man die irgendwie nur in so besonderen Geschäften, die waren auch ziemlich teuer. Wenn man heute eine Buddha-Figur sucht, dann kann man eigentlich in fast jedes beliebige Geschäft, vielleicht außer Schuhgeschäften gehen, beim Bäcker vielleicht auch nicht, und man kriegt Buddha-Figuren nachgeschmissen. Man kann Buddha-Figuren kaufen auf dem Weihnachtsmarkt, man kann sie kaufen im Deko- oder Geschenkartikelladen, man kann sie kaufen im Baumarkt, im Möbelladen. Eigentlich alles, was irgendwie Dekoartikel hat, hat auch Buddhas. Und in fast jedem Haushalt findet man irgendwo einen Buddha sitzen. Und das ist ganz interessant, dass dieses Symbol so unheimlich boomt, auch schon seit, weiß ich nicht, einem Jahrzehnt oder so, wirklich immer mehr so populär wird. Das ist ja nicht, dass Leute wirklich Interesse an Buddhismus haben, wenn die sich einen Buddha auf den Kaminsims stellen oder in den Garten. Das ist ja nicht wirklich ein Interesse an Spiritualität. Aber offensichtlich fällt dieses Objekt, was ja dann für solche Leute, die das sich nur so ins Wohnzimmer stellen, mehr so ein Deko-Objekt ist, hat das so eine Art Symbolcharakter. Ja, die stellen sich ja keine Mickey-Mäuse hinten, sondern Buddhas. Mickey-Mäuse, bum, bum, weniger. Und ich denke, was auch für jemanden, der gar kein Interesse an Buddhismus hat, was dieses Bild vermittelt, ist eine Art von Ruhe, Stille, Gelassenheit. Ja, man könnte sagen, so ein bisschen so eine Form von Chillen. Ja, so ein Buddha ist so ein Inbild für Entspannung und Chillen, für Leute, die nicht Buddhisten sind. Also deswegen findet man auch gerne Buddha-Figuren, abgesehen von den buddhistischen Zentren, findet man die gerne in so Orten, die der Entspannung dienen, wie Saunen. Keine Sauna ohne Buddha-Figur, vermute ich mal. Und das sehen natürlich Buddhisten mit ein bisschen gemischten Gefühlen, dass dieses Symbol, was für Buddhisten für uns sehr kostbar und sehr wichtig ist, eigentlich ein Bild für unser höchstes Ideal, für natürlich eine Erinnerung an unseren Lehrer, unser Vorbild, den Buddha, der vor 2.500 Jahren gelebt hat, aber auch ein Bild für einen Zustand, den wir als Buddhisten versuchen zu erreichen, den wir für erreichbar halten, für jeden Menschen einen Zustand von wirklich verstehen, wie die Dinge sind, wirklich begreifen, die Wirklichkeit durchdringen, begreifen, dass dieses Symbol so einfach so als so eine Art Entspannungsikone verwendet wird. Das sieht man natürlich mit gemischten Gefühlen. Das ist ein bisschen eine gemischte Sache. Ja, für Buddhisten ist dieses Symbol auch in gewisser Weise ein Symbol für eine Art von Entspannung, aber eine andere Art von Entspannung als die, die man in der Sauna kriegt, sondern mehr diese Art von Entspannung, von absolut existenzieller Entspannung, die sich einstellt, wenn man versteht, wie die Wirklichkeit beschaffen ist und deswegen auch lernt, im Einklang mit der Wirklichkeit zu leben. Man könnte sozusagen sagen, als unerleuchteter Mensch aus buddhistischer Sicht ist man immer so in einer Art Kampf, in einer Art Reibung mit der Wirklichkeit, weil man sie anders haben will und anders glaubt, dass ja, sie für was anderes hält, als was sie ist. Und in dem Moment, wie diese Erfahrung von Erwachen oder Erleuchtung, wo man tatsächlich begreift, wie die Dinge sind, wie der eigene Geist ist, wie die Welt da draußen ist, tatsächlich lernt in den totalen Entspannungszustand zu gehen, in dem Sinne, dass man nicht mehr diese Spannung hat zwischen ich und anderem und ich und dem vermeintlichen Objekt. Also es hat auch mit Entspannung zu tun, aber eine sehr andere Art von Entspannung, als einfach abzuhängen. Aber egal, was Buddhisten jetzt vom Buddha mit dem Buddha-Bild verbinden, selbst für populäre, sagen wir für die Assoziationen, wenn man die Menschen auf der Straße fragt, ist der Buddha ein Bild für irgendwie Stille und ist in gewisser Weise ein Gegenbild zu Geschäftigkeit und Hektik und Eile und Stress, den so viele Menschen im Leben erleben. Also man könnte sagen, dieses Bild ist so eine Art Bild, Gegenentwurf für diese Erfahrung, die viele Menschen haben von Stress und von Eile. Und dass die Buddha-Figur als Symbol so beliebt ist, ist für mich auch ein Hinweis darauf, wie viele Menschen sich nach mehr Stille sehnen. Wie viele Menschen tatsächlich eine Sehnsucht haben nach mehr Stille und Ruhe in ihrem Leben. Und wenn man sich die Biografie des historischen Buddha anguckt, ist das auch ein Gegenentwurf. Ja? Also der Buddha hat sich auch ganz entschieden aus der geschäftigen Welt seiner Zeit, die noch viel ruhiger war als unsere, zurückgezogen. Der Buddha hat seine Familie verlassen, hat seine Heimat verlassen, sein Heimat wirklichen Palast, seine Karriere, die für ihn vorbereitet war, die Welt der Politik, für die er vorbereitet worden war, hat also all diese Dinge hinter sich gelassen, hat die Städte hinter sich gelassen und ist aufgebrochen in die Heimatlosigkeit oder in die Hauslosigkeit, wie es so oft heißt in buddhistischen Schriften. Hat sich also wirklich abgewandt von den Menschenansammlungen und hat die Wildnis aufgesucht, die Einsamkeit, hat abgelegene Orte aufgesucht, um sich seiner Praxis zu widmen und um sich auf die Suche zu machen nach Antworten auf die Fragen, die ihn beschäftigt haben. Ich vermute, dass die meisten ein bisschen was von der Geschichte des Buddha wissen, deswegen werde ich da jetzt nichts Näheres drüber erzählen. Aber auch nach seiner Erleuchtung, man könnte ja sagen, ja logisch, dass er sozusagen die Einsamkeit gesucht hat, als er sich auf die Suche begeben hat, ja, als er sozusagen am Ringen war um Wahrheit, aber auch nach seiner Erleuchtung, nach seinem Erwachen, hat er weiterhin eigentlich sich auch in einer gewissen Distanz gehalten von Städten und von Menschenansammlungen. Wobei ich denke, dass die Städte seiner Zeit im Vergleich zu unseren noch sehr viel ruhigere Orte waren. Also er kehrte nicht in seinen heimatlichen Palast zurück. Er wanderte, er lagerte gerne in der Natur, außerhalb der Dörfer, außerhalb der Städte. Es ist nicht, dass er die Menschen gescheut hat. Er hatte sehr viel Kontakt mit Menschen, aber die Menschen kamen zu ihm oder er ging vielleicht auch mal zu Besuch zu jemandem, der ihn eingeladen hatte für eine Mahlzeit in die Stadt. Aber dann zog er sich immer wieder zurück an den Rand der Stadt, wo sehr oft für die Mönche und Nonnen Haine oder Parks zur Verfügung gestellt wurden, wo die einfach praktisch etwas außerhalb der Städte lagern konnten und sich aufhalten konnten. Das heißt, da ist ein Motiv von ganz klar Rückzug von der Welt im Leben des historischen Buddha. Und viele der Schülerinnen und Schüler des Buddha haben genau das Gleiche getan. Zur Zeit des Buddha und danach, bis zur heutigen Zeit, haben Menschen, die sich auf den buddhistischen Weg eingelassen haben, viele Menschen sich entschlossen, ihr normales Leben zurückzulassen, damit zu brechen und sich wirklich ganz auf ihre spirituelle Praxis zu konzentrieren, ganz auf Meditation und Dharma-Übungen zu konzentrieren. Und man muss sagen, dass das eine ganz klare Empfehlung auch war des Buddha. Das ist eine Empfehlung gewesen, dass wer wirklich intensiv praktizieren will, gut daran tut, sich aus diesem geschäftigen Leben zurückzuziehen. Deswegen war auch der Buddhismus die erste spirituelle Tradition, die Klöster gegründet hat und klösterliche Ordensgemeinschaften hervorgebracht hat. Die christlichen Ordensgemeinschaften kamen später. Und Klöster oder solche Ordensgemeinschaften, die ein klösterliches Leben führten, führten auch ein Leben im Rückzug von der Welt. Das waren Orte von intensiver Praxis, Klöster, und sind es auch heute noch. Die optimale Bedingungen bieten für Meditation, für Dharma-Praxis, die sehr viel tiefer gehen kann. Über 2 Jahrtausende hat sich diese Tradition gehalten, bis heute, wo Klöster tatsächlich Orte sind, an denen der Dharma erblühte und heute noch erblüht. Weil Klöster bieten zum einen ein sehr einfaches Leben, ablenkungsarm, nicht völlig ablenkungsfrei. Wo der Geist Ablenkung finden will, da findet er sie auch. Aber auf jeden Fall deutlich ablenkungsarmer als unser aller Leben. Es ist eine Situation, in der man Intensität vorfindet, eine Disziplin, eine Routine, die Praxis unterstützt und vertieft. Und es ist eine Gemeinschaft. Das heißt, man lebt in der Gemeinschaft von anderen, die die gleiche Intensität suchen. Das heißt, wirklich optimale Bedingungen für den, der so weit ist, sich darauf einzulassen. Und das ist eine wichtige Hinzufügung. Nicht jeder ist dafür so weit. Also man könnte sagen, Klöster sind so eine Art Erfolgsmodell des Buddhismus über 2000 Jahre gewesen. Und auch heute gibt es sie noch. Aber ich weiß nicht, ob sie heute noch ein Erfolgsmodell sind in dem Sinne, dass viele Menschen, die heute Interesse haben an Dharma und an Meditation, nicht wirklich bereit sind oder Interesse haben, Mönch oder Nonne zu werden oder in ein Kloster zu ziehen. Wir haben in unserer Tradition auch ein paar Ansätze von diesem klösterlichen Leben, ein paar Viharas, das sind aber kleine Gemeinschaften von jeweils immer nur einer Handvoll Menschen in Spanien, Australien, Neuseeland, ich weiß nicht, vielleicht auch noch andernorts. Aber das zeigt schon, das sind nicht sehr viele, die sich für so eine Art von entschiedenem Bruch mit der normalen Welt dafür entscheiden. Und Fakt ist einfach, dass heute nur noch sehr wenige Menschen sich entscheiden, so zu leben. Aber es gibt ganz viele Menschen, die wirklich Interesse am Dharma haben, die wirklich Interesse haben zu praktizieren, an spiritueller Entwicklung, an spirituellem Training, an Wachstum, an persönlicher Entwicklung. Aber es heißt nicht automatisch auch, dass sie so radikal mit dem normalen Leben brechen möchten. Ja, viele von euch, auch ich, haben wahrscheinlich Familien, haben Berufe. Und das ist die Sorte Menschen, die in so ein Zentrum wie unseres in der Regel kommen, ja, die zu uns kommen. Das sind Menschen, vielleicht erkennt ihr euch da drin auch, die klar eine Sehnsucht nach irgendetwas anderem haben, eine Sehnsucht nach irgendeiner anderen Dimension in sich selbst, nach Sinn, nach Werten, vielleicht nach mehr Stille, die sich wirklich verändern wollen. Manche vielleicht nur ein bisschen, aber manche sind hier und man merkt, dass die wollen wirklich was auch Tiefgreifendes verändern. Das merkt man so in Anfänger, in Einführungskursen. Da brennt was, da ist wirklich eine Sehnsucht, was Tiefgreifend zu verändern. Aber es heißt nicht, dass sie deswegen ins Kloster gehen werden.